Gut, da habe ich tätig. Es ist schwer, das zu kommentieren, weil wir tauchen die Themen auf, ja, die wir schon diskutiert haben. Ja, die Selbsterfahrung. Vielleicht wäre es nur sinnvoll zu vergleichen die Rezeption von Besat und Nietzsche bei Adorno und generell die Rezeption von beiden. Ich habe das Gefühl, dass der Text polemisiert gegen die Rezeption von Nietzsche und Besat als paradigmatisch antibürgerliche Autoren. Ja, und war die sozusagen die Moral sprengen, Ordnung sprengen wollen, alles in dionysische Ekstase versetzen wollen, alles in Orgie verwandeln wollen und sozusagen eine Perspektive aufzeigen, die eine radikal antibürgerliche ist in diesem Sinne. Desart auch sozusagen markiert diese Perspektive in Philosophie dans le Boudoir, indem er gegen die sozialistische oder radikal republikanische Lehren argumentiert zugunsten der Freiheit des Verbrechens. Ja, indem man sagt, dass auch die Sozialisten, auch die Utopisten, auch die radikalen Republikaner brauchen gewisse Gesetze und sind inkonsequent, ja, weil sie das Verbrechen nicht erlauben. Und auf diese Weise ist sozusagen die gesellschaftliche Freiheit nicht erreicht. Ja. Radikalisierung des Freiheitsdrangs und des Freiheitsprojekts bedeutet Freiheit des Verbrechens, des individuellen Verbrechens. Das ist das Thema, das von Dostoevsky dann massiv übernommen wird. Ja, in seinen Romanen, auch als Polemik gegen die Sozialisten, wo er argumentiert, dass Sozialisten sozusagen nur das Verbrechen bejahen, wenn dieses Verbrechen eine Revolution ist, ja, sozusagen nur zugunsten der höheren Ideale. Aber wenn es nur um die Selbstbereicherung geht oder um den Genuss, dann wollen sie das Verbrechen nicht zulassen und das ist inkonsequent. Also diese Linie, die von Desart über Dostoevsky zu Nietzsche, also Dostoevsky ist der Mittelpunkt, ja, dann zu Nietzsche kommt, weil Nietzsche hat das von Dostoevsky genommen. Nietzsche entwickelt das dann weiter in eine totale sozusagen Verbrecherphilosophie einfach, jenseits der Moral, wobei der Verbrecher ist derjenige, wird als derjenige gefeiert, der eben keine Sicherheit braucht und alles in permanentem Risikozustand lebt und alles bereit, jede Zeit zu verlieren. Nun, wenn wir die 20 Jahre nehmen und den Surrealismus und beide, sowohl Adorno wie auch Benjamin in erster Linie, also ich glaube Adorno über Benjamin eigentlich, weil das war nicht so sein Bereich. Die waren extrem, haben sich extrem interessiert für den Surrealismus. Extrem. Vor allem eben für die Autoren wie Bataille und Caillois. Adorno zitiert auch Caillois hier, also radikale philosophische Spitze des Surrealismus. Und für die und für beide, Bataille und Caillois, und für das ganze Institut für die Soziologie und Ethnographie in Paris. Und das ist ein bisschen Counterpart, ja, zu Institut für soziale Forschung. Übrigens die Querelle zwischen Habermas und Derrida ist sozusagen noch Vorsetzung, diese alte Querelle von 20 Jahren. Zwischen diesen zwei sozialistischen Institutionen. Und da waren alle eingebunden, alle radikale, surrealistische Denker, wie eben Bataille, Caillois, Leris und wie sie alle waren. dann in dieser Perspektive will er sozusagen gegen Bataille, praktisch gegen Kajua argumentieren und zeigen, dass Nietzsche und Desart eigentlich bürgerlich sind und nicht antibürgerlich. Dabei sozusagen herrscht das Einverständnis zwischen ihm und Bataille. Sie sind sozusagen so weit, denken in gleiche Richtung, dass sie denken, dass Sozialismus, Kommunismus und so weiter bürgerliche Projekte sind und sozusagen das Horizont des Bürgerlichen nicht übertreten. Das ist klar. Die Frage ist, ob Nietzsche und Desart dieses Horizont verlassen und die Antwort ist nein, weil die Sprengung der Moral, also das Hauptargument ist, die Sprengung der Moral ist keine, sagen wir, einzelbürgerliche Aktion, wenn wir das Bürgertum verstehen, dass eine gesellschaftliche Institution, eine gesellschaftliche Klasse, die sich auf die Vernunft, auf die Herrschaft der Vernunft gründet. Weil die Vernunft ist per se amoralisch. Ja. Denn es gibt keine vernünftige grundlegende Moral und eine solche kann es auch nicht geben. Ja. Und Kant hat sozusagen immer schon Moral von der Vernunft abgetrennt und hat gezeigt, dass man aus der Vernunft, dass die Moral sozusagen nicht von der Vernunft abgeleitet werden kann und dass es keine vernünftige Grundlage für die Moral gibt oder geben kann. Ist es aber so, bedeutet, dass die bürgerliche Gesellschaft als diejenige, die sich auf der Vernunft gründet, keine moralische Grundlage hat und auch keine Möglichkeit, die Moral von dieser Grundlage abzuleiten. Und in diesem Sinne, Desart und Nietzsche sind nun diejenigen, die sozusagen die Wahrheit der bürgerlichen Gesellschaft offenbaren. Das ist der Unterschied zwischen Nietzsche und Desart auf der einen Seite und bürgerliche Autoren auf der anderen Seite besteht nicht darin, dass die sind bürgerlich, ja, und Nietzsche und Desart antibürgerlich, sondern Nietzsche und Desart sind irgendwie realistischer und wahrheitstreu und beschreiben diese Gesellschaft so, wie sie ist, ja, wobei die anderen bürgerlichen Autoren so tun, als ob, wohl wissend, seit Kant, dass so etwas wie bürgerliche Moral eigentlich nicht gibt und nicht geben kann. Also er will in diesem Sinne verwandeln, Desart und Nietzsche oder resituieren aus dem Bereich der antibürgerlichen Opposition zum Bereich sozusagen der bürgerliches Denken, nur auf richtigen bürgerlichen Denken. Das ist sicherlich auch antifaschistische Spitze gewissermaßen. Das heißt, irgendwie will er auch zeigen, dass Nationalsozialismus, insofern Nationalsozialismus sich beruft auf Nietzsche und so weiter, im Grunde bürgerlich ist. Das macht parallel zu ihm, oder etwas später, macht das Heidegger in seiner zweibändigen Analyse von Nietzsche, wo er eben auch sagt, aber auf einer anderen Ebene, und, aber nicht beim Nähen und Hinsehen, nicht so weit entfernt von Adorno, zeigt auch, dass die Berufung auf Nietzsche als antibürgerlicher Autor falsch ist und dass Nietzsche ist ein typisch bürgerlicher Autor und er benutzt auch im Grunde diese Figur, die Einheit zwischen Wissen und Willen. Oder Herrschaft, ja. Er spricht über den Willen. Naja, das heißt, wir haben zunächst einmal diese Querelle, Nietzsche und deshalb sind sie Alternative zum Bürgertum oder sind sie sozusagen konsequent bürgerlich im Unterschied zu anderen, die nicht konsequent bürgerlich sind. Das ist so eine Frage. Ich glaube, sehr viele bis jetzt denken, dass Nietzsche und deshalb Anti-Bürger sind. Ja, das ist klar. Also in diesem Sinne ist Adorno's Position auch jetzt interessant. Die zweite Frage ist sicherlich eine viel tiefergehende Frage. Die Frage ist die folgende. Wenn wir die Moral von der Vernunft nicht ableiten können, das Gesetz nicht ableiten, aber gleichzeitig, wir können sozusagen, hat die Vernunft alles entleert und abgeschafft. Ja. Ist es so, dass wir sozusagen kein Gesetz mehr haben und kein Gesetz mehr haben können? Das heißt, ist die Unmöglichkeit, die Moral zu begründen, der Beweis dafür, dass es keine Moral gibt? Oder, wenn sie sie gibt, dann ist sie sozusagen so etwas wie eine Lüge. Wenn diese Lüge entlarvt wird, dann sieht man, dass die Moral essentiell nicht gibt. Das heißt, ist sozusagen die Abschaffung der Grundlage der Moral gleichzeitig Abschaffung der Moral selbst? Das ist eine Frage, die wichtig ist, weil zum Beispiel viele Religionen und Staaten und so weiter behaupten, dass man so etwas wie Leitkultur braucht, oder so etwas wie Dialektik braucht, oder so etwas wie Religion braucht, oder noch etwas braucht, damit Menschen so etwas wie die Moral haben. Weil sonst bleibt die Moral nicht verankert in einer Tradition, in der Vernunft und so was und unverschwendet. Ja. Und dann wird die Gesellschaft chaotisch. Nun, es gibt relativ frühe Überlegungen, die schon bei Plato zu finden sind, dass die Moral letztendlich keine Grundlage. Man kann sogar platonische Begründungen der Moral so lesen, man kann kantianische Begründungen der Moral so lesen, aber so ungefähr direkt kann man diese Formulierungen finden bei Lacan in erster Linie und sagen wir bei Roland Barthes. Ich erwähne diese zwei Autoren, weil beide haben Texte geschrieben über Kant und Descartes. Die Frage ist, inwieweit diese zwei Texte, in welcher Relation sie zu Adorno stehen und ob sie Adorno gelesen haben. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall Lacan und Foucault, ja, ich auch, aber schon Roland Barthes, glauben nicht ja sicherlich, dass die Abschaffung der Grundlage der Moral die Abschaffung der Moral bedeutet. Das heißt, sie glauben nicht, dass das Gesetz überhaupt irgendwelche Grundlage braucht, ja, um zu gelten. Das heißt, die Geltungskraft des Gesetzes kann nicht abgeleitet werden und soll nicht unbedingt abgeleitet werden von irgendwelcher diese Gesetz etablierende Kraft, ja, sei es Kraft der Gewalt oder sei es Kraft der Vernunft. Das Gesetz ist nichts anderes nach beiden Autoren als die Sprache selbst. Ja, das heißt, indem ich mich orientiere an die Grammatik, das heißt, indem ich beginne über ich, du, wir, sie und so weiter, ihr zu sprechen, ja, die Sätze richtig zu bauen, sie richtig zu kombinieren und mich durch diese Sätze ausdrücken oder formulieren, ist alles schon geschehen, ja, und ich bin schon im Gesetz drin. Denn die Sprache ist in sich sozusagen moralisch, sie ist nichts moralisch, weil sie eine Moral verkörpert, sondern weil sie ist im Grunde hierarchisch. Ja, das heißt, die Sprache ist nicht wertneutral. Die Sprache hat bestimmte Präferenzen. Die Sprache, in der wir sprechen, sind bestimmte Worte grundsätzlich wie Verwebenheit, Freiheit oder Glück, ja, oder ich weiß nicht, gut, präferabel, und andere Sätze und andere Positionen entsprechend negativ und so weiter und so fort. Das heißt, indem ich mich in der Sprache artikuliere, und der Mensch ist nichts anderes als ein Geschöpf, das sich in der Sprache artikuliert, bin ich sofort unter dem Gesetz, im Gesetz, Gesetz unterworfen und im System der Präferenzen drin, ja, Hierarchien und so weiter und so fort. Das heißt, lakanianisch gesprochen, ich bin in der symbolischen Ordnung. Ja. Und Lacan, der sozusagen noch atavistisch ist gewissermaßen, ja, weil er immer noch ein bisschen aus der früheren Zeit kommt, er sagt, wenn schon Begründung, weil er hat das Gefühl, er braucht eine Begründung, also Begründung ist die Abwesenheit des Subjekts. Ja, oder Abwesenheit des Grunds ist die Begründung. Denn gäbe es den Grund für die Moral, hätte man die Moral eigentlich auch nicht gebraucht. Ja, das ist der Punkt. Das heißt, wäre die Grundlage immer schon da, wozu hätte ich dann zusätzlich das Gesetz gebraucht? Ja, ich könnte sozusagen unmittelbar aus der Grundlage heraus agieren und das wäre schon automatisch richtig. Ja, ich brauche keine Kodifizierung. Wenn ich so etwas wie eine eingeborene Subjektivität und so weiter habe. Und das hat mit seiner Theorie des Erotischen zu tun, wo er, wie wir alle wissen, meint, dass Männer keinen Phallus besitzen, sondern sind ursprünglich kastriert. Und der ganze sozusagen Erotik ist durch die um die Abwesenheit der Sexualität und die Möglichkeit der Sexualität gruppiert. Das heißt, Sexualität ist sozusagen ein System der Handlungen, die bestimmte Regeln folgt. Und dieser Regelsystem gerade deswegen funktioniert und deswegen auch nötig ist und deswegen auch Kraft besitzt und so weiter, weil es eigentlich kein Genuss gibt und keine Sexualität gibt, keine Befriedigung und so weiter, das sind alle Illusionen, die eben von diesem System erzeugt werden. Das heißt, gerade die Abwesenheit der sexuellen Glücks ist der Ort, um den herum das ganze System sich bildet. Genauso das System der Moral bildet sich um die Abwesenheit der Grundlage für die Moral herum, die Abwesenheit der Subjektivität, die Abwesenheit der gesetzgebenden Vernunft ist gerade der Raum, um den herum sich die Sprache der Moral bildet. Das ist sonst nicht nötig, wäre dieser Ursprung tatsächlich vorhanden. Und diese Textur des Gesetzes und Textur der Sprache und Textur der Sexualität oder was auch immer, das als Beispiel nimmt er wieder Kant und Kant und de Sade. Und er folgt ja weitgehend Roland Barthes, der Organisationsprinzip, und wie auch Adorno am Werk sieht in beiden Fällen, ja, das ist das Argument von Adorno, dass im Grunde handelt es sich nicht um die Erotik, ja, erotischer Genuss ist praktisch nie thematisiert bei Dessart, sondern es handelt sich nur um Strukturen, Organisationssprache, Argumentation und so weiter. Wer diese Romane Justine und Juliette gelesen hat, weiß, dass es sich um Konstellationen, Handlungen, Diskurse und so weiter handelt. Es gibt ja überhaupt sozusagen jede Psychologie oder jedes Erlebnis oder jede Beschreibung des Erlebnisses, also überhaupt alles Erotische, ist einfach weg. Ja. Nie erwähnt und wieder nicht statt. Das heißt, wir haben hier eben nach Lacan ein gutes Beispiel, eine solche sozusagen Struktur, die sich um die Lehre herum bildet. Es gibt dementsprechend auch lacanianische politische Theorien, die besagt, dass der Republik, also der säkuläre demokratische Staat, bildet sich um die Abwesenheit Kopf des Königs herum. Ja, sozusagen, nachdem der Kopf abgeschlagen worden ist, ist eine Leere entstanden, das ist genauso wie die Art der Kastration. Und um diese Art der Kastration der Macht oder Kastration der Herrschaft, also substanzielle Herrschaft, bildet sich die kompensatorische Struktur oder kompensatorische Textur, die Gesetze, Regeln und so weiter, die diese Abwesenheit kompensieren, kaschieren wollen. Ja. Und das ist genau die Demokratie und das ist genau der Rechtsstaat und das alles, ja, was wir heute haben. Das heißt, man kann anders als Derrida zum Beispiel, ja, man kann relativ radikal die Kraft der Gesetze erklären aus der Kraftlosigkeit oder Abwesenheit ihrer Begründung. Sozusagen die Gesetze gelten gerade, weil sie keine Kraft haben und weil es keine Kraft gibt. Es gibt keine Kraft der Gesetze, aber es gibt auch keine substanzielle Kraft, die gegen die Gesetze sich erheben könnte. Ja? Das heißt, die Gesetze, die Textur der Gesetze bildet sich in der Abwesenheit der substanziellen Kräfte als solche. Ja. Und in diesem Sinne kann man sagen, Adorno hat diese Möglichkeit, glaube ich, nicht wirklich gesehen. Ja. Er hat es nicht wirklich gesehen, weil er diese Linguistik-Turn sozusagen, ja, ich war Wittgensteinische, post-Wittgensteinische Analyse nicht gemacht hat. Das heißt, er hat sozusagen nicht verinnerlicht diese Figur von Wittgenstein, die die französische Philosophie verinnerlicht hat, weitgehend, was sein Lieblingsautor war von allen diesen Leuten, dass die Sprache gerade deswegen so gut funktioniert, weil niemand hat was zu sagen. Das heißt, es ist nicht so, dass man etwas sagen will und deswegen spricht, ja, sondern man spricht gerade, weil man nicht zusammenkommt. Also die Grundlage der Sprache ist eben die Abwesenheit im Grunde von irgendwelchen Grund, ja, irgendetwas zu sagen. Wäre, ja, das sagt Wittgenstein schon als junger Mann, ja, wäre es etwas Substanzielles zu sagen, musste man schweigen. Dann in diesem Sinne, ja, es ist klar, ja, was da eine Möglichkeit wäre, warum ich sage, dass es platonisches Argument ist, weil ich habe schon, glaube ich, einige Male erwähnt, aber jetzt mache ich noch einmal, dass der Platon an einer Stelle der Gesetze durch die Kraft des Guten spricht, dass die Gesetze letztendlich eine substanzielle Begründung, metaphysische Begründung brauchen, um diese Geltung zu bekommen. An einer Stelle sagt, aber es gibt einen Einwand, und der Einwand ist, können Sie sich vorstellen, das absolut Böse. Ja, dass zum Beispiel einen radikalen Verbrecher nur Verbrechen begeht. Ja. Und dann sagt Plato, ja, das kann man sich vorstellen, zum Beispiel sein Mörder oder Räuber, aber um diese Verbrechen effektiv zu begehen, muss dieser Räuber oder Mörder gut sein an seinem Mörderwerk. Das heißt, er muss fähig sein, alles zu planen, zu organisieren, richtig durchzuführen, sich zu trainieren, mit hier zu beherrschen und so weiter, sonst würde es kein Verbrecher sein. Das heißt, er muss gut sein. Ja? Gut im Sinne, er muss sozusagen das Substanzielle beherrschen, er muss sich gut organisieren, in dem Sinne, in dem Adorno sagt. Ja? Aber interessanterweise, das im Unterschied zu Adorno, sagt Plato, das ist schon immer oder immer schon das Gute. Das heißt, dieser Verbrecher ist teilhaft dem Guten. Ja, er ist sozusagen folgt dem Gesetz des Guten, ja, indem er sein Metier gut ausübt. Ja, sonst wäre er unfähig, ein guter Verbrecher zu sein. Man kann ja sicherlich sagen, Auschwitz und so weiter, ja, das wäre ein Argument von Adorno, von Typ gut organisiert, ja. aber mit problematischem Zweck, ja, sagen wir so, moralisch problematischem Zweck. Kann man sagen, dass Auschwitz so eine gute Sache ist, ja, auch wenn wir sagen würden, das hat gut funktioniert und hat das Zeug erfüllt. Wir werden wahrscheinlich diesen Antisemitismus-Teil nicht lesen. Allerdings gibt Adorno indirekt eine Antwort auf diese Frage, indem er sich fragt, warum die Juden? Warum die Juden sind die Opfer und nicht jemand anderes? Und seine Antwort ist ja soziologisch gesehen eine richtige Antwort. Das heißt, er sagt, die Juden in Europa waren erfolgreich, aber der Verwaltung und Herrschaftssystem nicht teilhaftig. Das heißt, und solche Menschen sind immer sozusagen Opfer, weil sie werden empfunden von der Umgebung als unrechtmäßig existierende. Ja, weil die Bevölkerung sozusagen empfindet nur diejenige als rechtmäßig erfolgreich, die auch an der Macht, an der Herrschaft, an der Verwaltung, am System teilhaben. Die es nicht teilhaben, oder denn es nicht teilhaben, dann müssen sie unterdrückt werden. Ja, zum Beispiel, man hat Mitleid, ja, ich war mit unterdrückten Minderheiten, ja, die unterdrückt werden, die ausgeschlossen werden. Ja, es gibt einen postkolonialen Diskurs darüber, dass es nicht gut ist, wenn die Leute ausgeschlossen werden, unterdrückt werden und so weiter. Aber man hat kein Mitleid mit erfolgreichen Minderheiten. Und zwar weder von links noch von rechts. Ja, das ist eine historische Tatsache, die entschieden Beispiel zu belegen ist. Und das bedeutet, dass unter Umständen Man ausschließt das Versagen der Juden, ja, ich sehen kann. Und es ist interessanterweise, dass in einer bestimmten Tradition wurde auch das so gesehen. Ja. Das heißt, ich glaube, die Diskussionen, die zum Beispiel in Israel in zeitlichen Bewegungen, 20, 30 Jahre und dann nach dem Krieg, über Auschwitz geführt worden waren, wurden sicherlich geführt nicht unter dem, von dem moralischen Standpunkt, also war es gut oder schlecht, so etwas wie Auschwitz machen, sondern wie wäre es möglich, dass das jüdische Volk das zugelassen hat. Und das war sozusagen die politische Diskussion, dass sowas möglich war. Das heißt, wir haben hier wir müssen sozusagen solche Geschichten sehen aus der Perspektive des Versagens. Ja, nicht, es ergibt überhaupt keinen Sinn, diejenigen, die gewonnen haben, ja, dann unter moralische Anklage zu stellen, weil sie haben das gemacht, was sie machen wollten. Ja, und das ist doch logisch. Das ist ganz klar. Jegliche moralische Verurteilung ist irgendwie absurd. Auf der anderen Seite, es ist immer nicht uninteressante Frage, warum Kommunisten versagt haben, warum Sozialisten versagt haben, warum Juden versagt haben, warum liberale Parteien versagt haben und so weiter. Also das Versagen von denjenigen, die nicht gewonnen haben, ja, das ist eine interessante Frage. Interessante Frage als politische Frage, auch als moralische Frage und auch als eine Frage der Zukunft, der zukünftigen politischen Strategie. Also die Lehren, die man aus solchen Geschichten ziehen soll, beziehen sich ganz bestimmt nicht auf die, die ein bestimmtes System etabliert haben, sondern auf die dabei verloren haben, was haben sie nicht richtig gemacht. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass schnelle Aufstieg von Deutschland und Japan, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, ökonomischer Aufstieg und politischer Aufstieg, Zeichen dessen, dass die Regime, die sich dort etabliert haben, in 30er, 40er Jahren, waren dermaßen effektiv und modern, aufgeklärt und fortschrittlich, dass sie in kürzester Zeit die Grundlagen für diesen Aufstieg geschaffen haben. Ja, der Aufstieg beider Länder ohne vorher agierende, radikal modernistische Programme, Modernisierungsprogramme, wäre absolut nicht möglich. Und wir sehen das mit Italien, ja, wo sozusagen italienischer Faschismus nicht so radikal war, war auch der Aufstieg Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so rasant. Das zeigt, dass wir auch nicht vergessen sollen, dass die Regime auch die vieles gemacht haben, was uns nicht gefällt, aus diesem oder jenem Grund, gleichzeitig aber gut waren, insofern, dass sie an der Höhe der Zeit waren, sie waren radikale Modernisierer, sie waren effektiv, in der Durchsetzung der Reformen, der gesellschaftlichen Reformen, politischen Reformen und sonstigen Reformen, technische Organisierung der Gesellschaft, also Mobilisierung der Gesellschaft und so weiter und so fort, die ja sie eingeschrieben haben in die Moderne, auch in der bürgerlich fortschrittlichen liberalen Moderne. Also das ist politischer Teil und vielleicht noch ein Kommentar zur Rolle der Frau. Ich glaube, da ist Adorno relativ blind bei seiner Lektüre von de Sade. Auch in seiner Lektüre, der Grund für diese Blindheit, merkt man, wenn man sozusagen den Antisemitismus-Teil liest und dann schreibt er explizit, der Jude ist der gleiche wie das Weib und das Weib ist der Jude. Ja? Also sozusagen Antifeminismus ist für ihn gleich Antisemitismus. Zumindest in Bezug auf De Sade eine falsche Analogie, ist generell eine falsche Analogie, aber in Bezug auf De Sade ist es bestimmt eine falsche Analogie. Weil man muss ja nicht vergessen, dass De Sade beide Romane, also Justine und Juliette, Hauptwerk von De Sade, beide Romane sind geschrieben im Rahmen der Frau und aus der Perspektive der Frau. Es unterliegt keinem Zweifel, dass De Sade sich selbst total identifiziert hat mit Justine und Juliette, ja, beschreibt sich selbst und seine eigene Reaktion auf die Gesellschaft. Und sozusagen diese ganze Libertins und so weiter, die sind für ihn sozusagen, identifiziert sich mit ihnen nicht, ja, identifiziert sich mit der Heldin. Und die große Frage war für ihn, was heißt für jemanden, der sein ganzes Leben entweder im Gefängnis oder in psychiatrische Klinik angesperrt worden war. Das heißt, sozusagen Opfer aller Regime, die in Frankreich damals waren. Und wie wir sozusagen ganz genau wissen, aus den Papieren ja damalige Zeit und so weiter, völlig unschuldig. Das war alles alle Anklagen, aufgrund der er gesessen hat, waren alle fingiert. Er hat sicherlich sich die Frage gestellt, wie soll man Gewalt, zynische Gewalt, begegnen, mit Widerstand oder mit List. Das ist im Grunde Justine und Juliette Thema. Justine begegnet mit Widerstand, ja. Und scheitert. Und Juliette begegnet mit List, ja, nicht wahr? Manipulation und reüssiert. Es ist eine Schwester, ja, es sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, schreibt das ganze Werk aus der Perspektive des Opfers, ja, selbstverständlich. Opfers nicht aus der Perspektive der oder dessen, der sozusagen unter die Rede gekommen ist. Und die Frage ist, wie kommt man da raus und wie reagiert man da? Ja, das ist die entscheidende Frage für ihn. Und zwar in einer Situation, in der man argumentativ verliert. Das ist tatsächlich sehr interessante Geschichte. Ja. Ich glaube, sehr oft übersehen in der Position von De Sade, dass beide Frauen, die eigentlich seine Position vertreten, ja, argumentativ immer verlieren in der Auseinandersetzung mit der Macht. Das heißt, die Libertins sind argumentativ immer besser. Ja, sie sind intelligenter, besser gebildet, sie argumentieren besser im Sinne der Natur und Fortschritt und Entwicklung und Genuss und so weiter und so fort. Und im Endeffekt beide Frauen, die versuchen sozusagen mit ihnen zu tun zu haben, bei jeder Auseinandersetzung intellektuell verlieren. Das ist ganz klar die Situation von De Sade. Dass ich auch im Grunde immer gefühlt habe, dass jemand, der auch in der philosophischen Gesellschaft und der philosophischen Diskussion in Pariser Salons, aber auch im Gericht, ja, verlieren. Ja, er konnte argumentativ seine Position nicht verteidigen im Gericht. Er konnte niemanden von seiner Unschuld überzeugen. Er ist sozusagen bei der französischen Elite nicht angekommen. Und er zitiert ständig als Libertärs die Philosophen, die er sozusagen die Erfolg hatten, wie der Lambert und so weiter und so fort, Voltaire, die damals galten, und er galt nicht. Er war so ein Provinzler, ja, ein Provinzler, der nach Paris kam als Gefangener, und wenn andere in Salons waren, saß er im Gefängnis. Das ist die Situation, aus der das alles geschrieben worden war. Jemand, der eigentlich ungeschickt ist, und immer sozusagen rhetorisch, intellektuell im Unrecht. Das ist auch eine Situation, die Dostojewski ständig beschreibt. Ja, sein positiver Held, mit dem er sich identifiziert, verliert in jeder Diskussion. Ist unfähig, sich argumentativ gesellschaftlich zu berauben. In dieser Situation einer totalen Unterdrückung, ja, das heißt Unterdrückung auf der Ebene, auf der einen Seite, aber vor allem Unterdrückung auf der rhetorischen Ebene, ja, er fühlt sich unfähig, diese Angriff rhetorisch abzuwehren, ja, weil er schlicht und einfach nicht eloquent und nicht gebildet genug ist. In dieser Situation, was soll er eigentlich tun? Also entweder auf seine Würde zu behaupten, ja, zu bestehen, gegen alle Angriffe, die Spezies macht, oder die Gegner einfach zu manipulieren und durch die niedere List sozusagen auszuschalten, wie Juliette das macht. Beide Romane geben keine Antwort, das ist sozusagen ein Modell oder ein anderes Modell. Beide Modelle sind nicht besonders berauschend für die Damen, aber im Endeffekt für das Satz selber. Es ist nur so, dass, dass man sicherlich keinesfalls die Romane von Dessart aus der Perspektive des Libertärs lesen. Also, sie sind, wenn man sie liest, absolut anders geschrieben. Genauso wie Nietzsche eigentlich war, der immer krank war und überhaupt unfähig, sich mit anderen Leuten zu umgehen, ja. Umzugehen, hatte panische Angst vor den Frauen und hat in allen intellektuellen Diskussionen verloren, war auch nicht fähig zu unterrichten, ja, musste entlassen werden als Professor in Basel. Das heißt, jemand, der absolut sozusagen nur von der Rente praktisch, vom Geld seiner Mutter und dann seiner Schwester gelebt hat, hasste sie ja nicht. Er war sicherlich nicht jemand, der aus der Position des Übermenschen schreibt, sondern seine Fantasien und seine Reaktionen waren absolut anderer Art. Ich denke, man muss ja, wenn man beide Autoren liest, spezifische Positionen, aus der sie die Texte geschrieben haben, nicht außer Acht lassen. Ja? Das heißt, sie sind weder in ihrem Leben noch in ihrer literarischen Strategie Repräsentanten von irgendwelchen herrschenden Prinzips. Ja? Und also sicherlich eine gewisse Verzerrung der Perspektive bei Adorno, irgendwie, wie auch Heidegger dann später, assoziiert Nietzsche zu sehr mit den nationalsozialistischen Bewegungen. Das war wahrscheinlich in Deutschland fast unvermeidlich in der Zeit. Und so plötzlich bekommt Nietzsche so Züge und eine Funktion, die eigentlich als Autor niemals hatte. Das hat auch nicht. Das sind also drei Bemerkungen. Ich glaube, zentrale Frage, die zentral ist für Adorno, ist die Frage nach der, danach ist die Begründung für Moral nötig, möglich. Also für ihn ist eher die Frage, ist die Begründung für die Moral möglich? Und die Antwort ist unter der Beziehung der Aufklärung in der Zeit nach der Aufklärung nicht. Aber sicherlich, diese Frage muss begegnet werden mit der Frage, ist die Begründung der Moral nötig, damit die Moral gelten sollte. Ist die Geltung der Moral tatsächlich etwas oder Gesetz und so weiter, was abgeleitet werden muss, ja, also unvermeidlich abgeleitet werden muss, von einem herrschenden Prinzip, ja, sagen wir von Gott oder von der Vernunft oder wie auch immer. Man kann der Moral gewissermaßen nicht entgehen, ja, weil die Moral in der Textur der Kommunikation der Sprache selbst so tief verankert ist, dass auch wenn man weiß, dass es keine Grundlage dafür gibt, durch die Artikulationsmöglichkeiten der sozialen Existenz und der sprachlichen Existenz selbst, bekommt die Moral verstanden als ein System bestimmter Regeln, Differenzen und Präferenzen, die unser Verhalten leiten, ist die Moral gewissermaßen unvermeidlich. Dass man gewissermaßen nicht fähig ist, aus dem moralischen Zusammenhang herauszukommen, einfach weil man sonst sich gar nicht artikulieren kann. Ja, in eine Richtung oder andere. Das ist eher so eine strukturalistische, post-Wittgensteinische, Lacanianische Ansicht. Ja gut, jetzt machen wir, denke ich, eine Pause. Ich würde